Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Ostern. Das Fest der Auferstehung von Jesus. Und das ist eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt. Eigentlich spricht die ganze Bibel davon. Und etwas, was wirklich eine ewige Bedeutung hat. Für uns. Und wir können, also wenn wir wissen, Jesus ist auferstanden, dann setzt das voraus, dass Jesus auch gestorben ist, richtig? Keine Auferstehung ohne Tod Jesu. Und man kann diese beiden Ereignisse gar nicht voneinander trennen, sondern die gehören zusammen. Das eine bedingt das andere. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns das komplett angucken, was Jesus gemacht hat. Und die Frage ist ja, warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben? Hätte es einen anderen Weg gegeben, die Sünden von uns zu nehmen? Nein. Warum musste Jesus sterben? Und das wollen wir uns angucken, weil es ist ja so, dass schon im Alten Testament, unter dem Alten Bund, musste für die Schuld des Volkes und für die Sünden eines jeden Einzelnen wurde ein Opfertier dargebracht. Und es wurde Blut vergossen. Dieses Opfertier wurde geschlachtet, es wurde Gott dargebracht, um die Sünden zu vergeben. Die Bibel sagt im Alten Bund, dadurch wurden die Sünden bedeckt. So war es im Alten Bund, sie wurden bedeckt dadurch. Und es gab keine Schuldvergebung, ohne dass Blut geflossen ist. Jetzt ist Jesus gekommen in diese Welt, hat die Herrlichkeit verlassen, ist, hat sich klein gemacht, ist Mensch geworden, ist zu uns gekommen. Und er wusste, was sein Auftrag war, ist hier auf dieser Erde, warum er gekommen ist, was sein Ziel war. Sein Ziel war und ist auch heute noch, dass wir in Beziehung zu Gott kommen. Und dass das, was uns trennt oder getrennt hat, die Sünde, dass das komplett von uns weggenommen wird. Und Jesus ist gekommen nicht nur, um die Sünde zu bedecken, wie im Alten Bund, sondern Jesus ist gekommen, um sie wegzunehmen, komplett, völlig zu entfernen, weiß zu waschen, auszuradieren, dass sie nicht mehr existiert. Er hat sie weggenommen, noch viel größer als im Alten Bund. Und Johannes der Täufer, der ja ein Wegbereiter von Jesus war, er sagt von Jesus in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Nicht bedeckt, wegnimmt. Die Sünde, die wurde auf das Lamm Gottes gelegt. Jesus wird als das Lamm bezeichnet, weil es wurden ja früher auch Tiere dargebracht ohne Fehler. Und Jesus wird verglichen mit einem Lamm, weil er selber ohne Schuld war und ist und immer sein wird. Ein Lamm ohne Fehler. Und diese Bibelstelle sagt, unsere Sünde wurde auf ihn gelegt und er hat sie weggenommen aus der Welt. Er hat sie komplett entfernt. Nicht bedeckt, ausradiert, weg. Und in Hebräer 10, Vers 5 bis 7, und Jesus weiß, warum er gekommen ist, spricht Jesus zu Gott, dem Vater. Hebräer 10, Vers 5, hier heißt es, darum spricht er, Jesus, als er in die Welt kommt. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und Jesus weiß, das Opfer, das er gibt, das ist sein eigener Leib. Und im Vers 7 sagt er, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus ist dafür in die Welt gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und er weiß, es hat ihn was gekostet, es hat ihn alles gekostet. Er sagt, Schlachtopfer hast du nicht gewollt, Gott, aber einen Leib hast du mir gegeben. Und Jesus hat seinen Leib als Sühneopfer für uns hingegeben. Unsere Schuld wurde auf ihn gelegt. Sein Blut ist geflossen, nicht das Blut von einem Tier, wo die Schuld nur bedeckt wurde, sondern sein Blut ist geflossen. Er hat seinen Leib gegeben als ein Lamm ohne Fehler. Es hat ihn den Tod gekostet und unsere Schuld ist dadurch nicht bedeckt, sondern in den Tod gebracht. Und das finde ich so stark, das zu erkennen, die Schuld ist nicht bedeckt und ist noch irgendwie da, aber Gott sagt, ich sehe drüber hinweg. Es hat Jesus den Tod gekostet. Warum? Weil die Sünde musste in den Tod. Die Sünde musste in den Tod, die musste komplett weg. Dass die Sünde gestorben ist. Und Jesus sagt von sich, als er weiß, dass sein Tod kurz bevorsteht und dass er diesen Weg geht, sagt er von sich selbst in Johannes 12, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus gebraucht hier eine Bildrede. Und wenn wir wenn wir das verstehen wollen, ist es für uns wichtig, dass wir uns vielleicht das mit dem Weizenkorn erstmal im Natürlichen anschauen. Es ist ja so, wenn ein Korn oder generell ein Same, wenn der nur auf die Erde fällt, wird er dann Frucht bringen, wenn er obendrauf liegen bleibt? Er wird keine Frucht bringen, sondern der Same, das Korn, muss in die Erde und muss zugrunde gehen, muss sterben und kriegt im Boden neue Nährstoffe und Wärme von oben und so weiter, dass es neu erwacht zu leben, dass neues Leben kommen kann. Und dann, und das finde ich auch so stark, wächst aus diesem einen Korn, was gesät wurde, Einzahl, wächst eine Ehre mit vielen Körnern. Eine Ehre mit vielen Körnern. Und das heißt, wenn es nicht stirbt, bleibt es allein als ein Korn. Wenn es aber stirbt, erst stirbt und dann neu zu Leben erwacht, dann wird sich's vermehren, es wird sich multiplizieren, es wird viel Frucht geben. Und viel Frucht ist viel Leben. Und Jesus ist selbst dieses Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, gestorben ist, aber auch auferwacht ist und viel Frucht gebracht hat. Und dem geht voraus, dass es aber vorher stirbt. Es gibt keinen Weg dran vorbei, wo man sagt, geht es nicht auch irgendwie anders? Sondern das heißt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, wird es keine Frucht bringen. Es muss in die Erde, es muss sterben. 1. Korinther 15, 36 unterstreicht das nochmal und sagt, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Mit anderen Worten, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht zuvor stirbt. Dieser Auferstehung, diesem neuen Leben geht der Tod voraus und das lässt sich nicht voneinander trennen. Das Alte geht in den Tod und was Neues steht auf. Und Jesus bezeichnet sich als das Weizenkorn. Und wäre, also wenn, es heißt ja, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, also wäre Jesus nicht für uns gestorben, wäre er alleine geblieben, alleine als einziger Sohn des Vaters, als einziger, der dieses ewige Leben hat, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Und für uns gäbe es eine ewige Trennung von Gott. Wir könnten nicht in seine Gegenwart kommen ohne diese Schuldvergebung. Aber jetzt ist er diesen Weg gegangen. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du schon lange Christ und du kennst diese Geschichte von Kindestagen auf und vielleicht hat es dich manchmal gar nicht so berührt, weil du um der Tatsache willen weißt. Aber ich muss sagen, als ich das jetzt vorbereitet hatte, es hat mich richtig berührt, weil ich gedacht habe, wenn man auf sich selber guckt, wisst ihr das, wenn ihr manchmal wisst, welchen Weg ihr gehen sollt, Gott sagt, tu das und du weißt, das bringt aber Unannehmlichkeiten, das ist unbequem, das kostet mich Überwindung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man manchmal versucht, gibt es nicht doch einen Weg, wie ich das vielleicht ein bisschen einfacher so umgehen kann und trotzdem irgendwie hinkommen? Kennt ihr das? Dass man, wenn man weiß, ein schwieriger Weg steht vor einem, und du weißt, das ist der richtige Weg, dass man manchmal versucht, gibt's nicht einen Weg drumherum? Und ich habe gedacht, wie muss es Jesus gegangen sein, der ja wirklich auch sagt, ich übergebe meinen Willen, dem Willen des Vaters. Herr, wenn du einen anderen Weg, aber nicht, wenn nicht, dein Wille geschehe. Und er ist diesen Weg gegangen. Und ich habe wirklich für mich das durchgespielt und gedacht, wäre das Weizenkorn nicht gestorben, hätte Jesus das nicht gemacht, was wäre dann mit uns? Wie krass, also fühlt sich persönlich das zu nehmen. Aber er ist diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg gegangen. Er hat es gemacht. Er ist gestorben. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie groß ist die Liebe Gottes, dass er nicht Nein gesagt hat zu dem, was ihm bevorstand, zu dem größten Werk, was jemals geschehen ist und jemals geschehen wird. Wie groß ist seine Liebe, dass wir ihm so wichtig sind. Und es ist ja so, wenn wir etwas einlösen oder wenn wir zum Beispiel was kaufen wollen und wir wissen, das gefällt mir, das hätte ich gerne und das kostet den und den Preis, dann wirst du entscheiden, ist der Preis zu hoch dafür, ist es mir das wert oder nicht. Ne? So wirst du entscheiden und wirst sagen, okay, der Preis ist nicht zu hoch, um das und das zu bekommen, sei es ein Kleidungsstück, ein Auto, ein Haus, was auch immer. Man guckt, ja, ist es mir mehr wert. Also was ist mir mehr wert? Möchte ich das haben und bin bereit, den Preis zu zahlen? Und Jesus hat alles gegeben, er war bereit, diesen höchsten Preis zu zahlen. Warum? Weil du und ich ihm wichtiger waren. Wichtiger. Höher geachtet. Höher als seinen eigenen Leib, sein eigenes Leben. Höher geachtet. Wir waren es ihm wert. Er ist diesen Weg gegangen und das ist so stark. Und Jesus sagt, als er weiß, jetzt steht der Tod kurz bevor, Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Unsere Schuld wurde auf ihn gelegt. Unsere Leiden, unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten, alles auf ihn. Und er hängt am Kreuz und er weiß, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt sterbe ich. Kurz bevor er stirbt, sagt er in Johannes 19,30, und wir haben es eben gesungen, er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was für gewaltige Worte. Und ich habe mir dieses Wort vollbringen angeguckt im Urtext, das heißt Teleo. Und ich möchte euch die Bedeutung vorlesen. Vollbringen, Teleo, heißt ein Ende oder eine Vollendung setzen. Etwas vervollständigen, nicht nur um es aufhören zu lassen, ne? Du kannst auch manchmal sagen, jetzt setze ich ein Ende, weil jetzt reicht's mir. Nein, nicht nur um es aufhören zu lassen, sondern er hat es zur Vollkommenheit gebracht. Und dann steht hier, und das finde ich so stark, zu seinem vorgegebenen Ziel zu bringen. Nicht irgendein Ziel habe ich erreicht, jetzt ist Schluss, ich habe das abgebrochen, sondern das vorgegebene Ziel. Dahin hat er es gebracht. Und er wusste, jetzt sterbe ich, jetzt ist es vollbracht, die Sünde geht in den Tod. Es ist vollbracht, es ist erledigt. Und das finde ich so stark und ich finde es so interessant, weil Sünde, das Wort für Sünde im Neuen Testament, ist im Urtext Hamartia und die Bedeutung davon heißt Zielverfehlung. Also Sünde, die Bedeutung von Sünde ist, wir haben das Ziel verfehlt. Und jetzt, als Jesus am Kreuz hängt und die Macht der Sünde beendet, da sagt er, es ist vollbracht, mit anderen Worten, ich habe es zum Ziel gebracht. Ist das nicht stark? Die Sünde, die wir vorher verfehlt haben, da wo wir das Ziel verfehlt haben, durch die Sünde, sagt Jesus jetzt, als er die Sünde richtet, hat Jesus es für uns zum Ziel gebracht. Ist doch stark, oder? Das war mir nochmal so, bei dieser Bedeutung habe ich gedacht, ja, Zielverfehlung, wir haben das Ziel verfehlt. Alleine, ohne Gottes Kraft, funktioniert es nicht. Und Jesus hat für uns, hat erst zum Ziel gebracht. Ist das nicht stark? Ich finde es in diesem Zusammenhang, ich finde es wow. Und er hat es zum Ziel gebracht, er hat es vollbracht, heißt auch so viel wie, es ist erledigt. Es ist erledigt, für immer. Da ist nichts offen geblieben. Es ist nicht mehr wie im Alten Testament, im Alten Bund, wo du wieder neu ein Tier darbringen musst, wo neu geopfert werden muss, wo neu Blut fließen muss. Nein, Jesus sagt, es ist ein für alle Mal geschehen, es ist erledigt, es ist zum Ziel gebracht. Ich hab's vollbracht, es ist vollbracht. Hebräer 10,14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer. Es ist vollbracht, es ist zum Ziel gekommen. Das alttestamentliche Opfern hat aufgehört. Es ist kein Opfer mehr notwendig. Es ist zum Ziel gekommen. Freut ihr euch darüber? Oh, wenn wir das ergreifen, das ist doch so stark. Mit einem Opfer. Und wisst ihr, und das Starke, ich habe ja gesagt, man kann den Tod Jesu nicht separat von seiner Auferstehung betrachten. Er hat uns nicht nur die Sünden vergeben, er hat nicht nur die Sünde in den Tod gebracht, er ist auch auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist nicht da geblieben. Er ist nicht da geblieben. Und ich möchte ein paar Verse einfach aus der Bibel dazu lesen. Aus Matthäus 28, wer möchte, kann es gerne aufschlagen. Matthäus 28, ab dem ersten Vers. Wir lesen ein paar Verse. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Vielleicht nochmal vorweg. Vorweg geht, Jesus ist gestorben, er ist begraben worden, er wurde in das Grab gelegt, ein großer Stein wurde vor den Eingang gelegt, der wurde sogar bewacht. Und jetzt kommt das, was wir gelesen haben. Engel kommen. Ich lese es nochmal. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich da drauf. Also kein anderer kann den Stein mehr davor rollen, heißt es auch. Das Grab ist offen. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Also sie konnten sich nicht wehren, die konnten das Grab nicht verteidigen, die konnten nicht den Stein festhalten. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, also zu den beiden Marias, die da kamen. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier, heißt, er ist nicht mehr im Grab. Er ist nicht mehr im Tod. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Mega! Das ist die Hoffnung im Neuen Testament, oder? Er hat unsere Sünden mit in den Tod genommen, aber er ist nicht im Grab geblieben. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Wir haben keinen toten Gott, wo wir nur sagen, hat ein gutes Werk gemacht, hat die Sünden beseitigt, aber jetzt leben wir ohne ihn. Nein, er ist nicht tot, er lebt. Er lebt und er kennt uns, er sieht uns, er liebt uns, er hört dich, er hilft dir, er führt dich, er ist da, wenn du zu ihm rufst, er lebt. Und das ist so gewaltig. Und aber wisst ihr, eine Sache hat er im Tod gelassen. Er selbst ist auferstanden, aber es ist etwas im Tod geblieben, unsere Sünde. Die Sünde ist im Tod geblieben, das ist so cool. Die Sünde ist im Grab geblieben. Jesus ist aufgestanden, aber die Sünde blieb im Grab. Die Sünde ist im Tod. Weg von uns. Weg. Die hat er nicht mitgenommen. Er hat uns was viel Besseres gegeben. Er hat uns was mitgebracht. Neues Leben. Neues Leben hat er mitgebracht. Die Sünde hat er da gelassen. Er ist auferstanden. Neues Leben hat er mitgebracht. Und da sehen wir, dass sich diese Verheißung von dem Weizenkorn hat sich erfüllt. Er ist gestorben. Und hat viel Frucht gebracht. Er ist gestorben, er ist auferweckt, er hat viel Frucht gebracht. Was ist diese Frucht? Beim Weizenkorn haben wir verstanden, ein Korn wurde gesät, viele Körner sind geworden. Richtig? Ein Korn gesät, viele Körner auferstanden. Was ist diese Frucht von Jesus? Das sind wir, das bist du und das bin ich. Und das sind alle Menschen, die das Werk Jesu, was er getan hat am Kreuz, für sich akzeptieren. Die Sündenvergebung annehmen für sich, die Jesus in ihr Leben einladen, die zu Jesus gehören, die ihn annehmen, denen ist nicht nur vergeben, sondern die Bibel sagt, wir werden zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden dadurch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Johannes 1,12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Uns ist nicht nur die Sünde vergeben. Wir sind in Beziehung zu Gott gekommen und er nennt uns seine Söhne und Töchter. Und wisst ihr, dadurch hat Jesus viele Brüder und viele Schwestern bekommen. Ist er alleine geblieben? Jesus ist nicht alleine geblieben. Die Verheißung vom Weizenkorn hat sich erfüllt. Wenn es aber stirbt, bleibt es nicht allein. Es wird viel Frucht bringen. Wenn es stirbt, bleibt es nicht allein. Jesus hat seinen Leib in den Tod gegeben. Weil, warum? Weil unsere Sünde in den Tod musste. Und das heißt, er selbst ist für uns zur Sünde geworden. Die Sünde musste in den Tod. Und Gott hat unsere Sünde auf ihn gelegt. Das ist wie personifiziert. Die Bibel sagt es, er ist für uns zur Sünde geworden und die musste in den Tod. Damit wir seine Gerechtigkeit würden. 2. Korinther 5, 21. Damit wir seine Gerechtigkeit würden. Was für ein Tausch. Jesus hat es gemacht und er ist nicht alleine geblieben. Er hat viel Frucht gebracht. Weil dadurch, dass wir Jesus aufnehmen und dieses ewige Leben akzeptieren, werden wir Söhne und Töchter Gottes, Brüder und Schwestern von Jesus. Er hat sich vervielfältigt. Da ist eine Multiplikation entstanden. Er wusste, das muss in den Tod, aber dann wird es viel Frucht bringen. Es bleibt nicht allein. Eine Multiplikation von neuem Leben, von dir und mir und den Menschen, die Jesus in ihr Leben einladen. Eine Multiplikation auch von Gottes Gegenwart. Stark. Eine Multiplikation. Viel Frucht hat er gebracht. Und wir haben Anteil, nicht nur an seinem Tod, sondern auch an seiner Auferstehung. Denn nicht nur unsere Sünden sind vergeben, es ist etwas neu geworden in unserem Leben. 2. Korinther 5, 17 sagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist im Tod, ist im Grab, wird nie wieder auferstehen, ist fertig, erledigt, zum Ziel gebracht. Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, du bist eine neue Schöpfung. Es sind nicht nur deine einzelnen Tatsünden oder meine in den Tod gegangen, sondern unsere sündige Natur ist in den Tod gegeben. Und das Neue ist erstanden. Nicht nur ein neues Geschenk, was wir umarmen, sondern unsere Natur ist neu geworden. Dadurch, dass Jesus bei uns eingezogen ist, da kam göttliches Leben in uns rein. unsere Natur, die ist nach Gott gemacht, wenn wir zu Jesus gehören und dieses Werk für uns akzeptieren. Und das ist das Resultat von Jesu Tod und seiner Auferstehung, dieses ewige Leben, dieses in Gemeinschaft mit Gott leben. Und dafür können wir ihm bis in alle Ewigkeit danken. Wenn das das Einzige wäre, was wir jemals mit Gott erleben, ist es schon das Größte. Aber wie viel mehr heißt das, wenn wir Jesus haben, wird er uns mit ihm nicht alles schenken? An Leben, an Hoffnung, an Weisheit, an Führung. Er richtet uns auf, alles, was wir brauchen. Und wisst ihr, ich finde, die Revolution da drin ist, und der Kolosserbrief nennt es ein Geheimnis, dass jetzt durch das, was Jesus getan hat, dass er gestorben und auferstanden ist, ein Geheimnis, das jetzt offenbar geworden ist, durch dieses Werk. Und der Kolosserbrief spricht von einem Geheimnis, was vor Weltzeiten und vor den Geschlechtern her verborgen war. Jetzt ist es offenbar geworden. Kolosser 1, 27. Und das ist, jetzt wird es entschlüsselt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Jesus in uns lebt. Das ist die Revolution da dran. Das ist, deine Natur ist nach Gott geschaffen. Das ist nicht nur, dass wir Jesus umarmen und bei uns haben und seine Liebe spüren, seinen Frieden spüren. Es lebt in dir drin. Und auch nicht als Fremdkörper, sondern es ist deine Natur, weil deine Natur ist neu geworden. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Deine Natur ist aus Gott. Die ist neu geworden. Und da lebt die Liebe Gottes drin. Die Hoffnung Gottes. Die Freude. Alles, was Jesus beinhaltet, Frieden, seine Heiligkeit, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, Trost, Wegführung, alles ist da und es ist ganz nah, weil das ist in uns drin. In uns, näher geht nicht. Näher geht wirklich nicht. Näher geht nicht, in uns drin. Und du, deine Natur selbst ist nach Gott geschaffen. Mich begeistert das total. Der Herr in uns und wir in ihm. Das ist so gewaltig, wenn wir das wissen, was ist da neu geworden. Das hat Jesus, das konnte auch nur Jesus tun, um auch diese Frage zu beantworten, warum musste Jesus sterben? Es konnte nur jemand tun. Jesus ist der Einzige, der jemals ohne Schuld war, ist und bleibt. Ein Lamm ohne Fehler. Er hat diese Schuld für uns bezahlt, sonst hätten wir in den Tod gemusst. Und er ist auferstanden. Und wir dürfen Anteil haben daran, wir dürfen das annehmen. Wir werden einfach beschenkt. Wir kriegen es einfach aus Liebe. Er in uns und wir in ihm. Was bedeutet das eigentlich für uns? Das Werk, was er getan hat. Was bedeutet es in uns? Wir haben gehört, er in uns und wir in ihm. Jetzt sagt der erste Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, also wenn du sagst, du bleibst in Gott, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das ist mal ein Anspruch, der an uns gestellt wird, wo wir sagen können, okay, also aus eigener Kraft kriegen wir das nicht hin. Und was bedeutet das? Jesus hat ein Beispiel uns gegeben, dem wir folgen sollen. Es heißt auf jeden Fall nicht, dass wir ans Kreuz gehen und für Sünde sterben. Er hat nicht gesagt, tut's mir gleich in dem Sinne, denn das ist erledigt. Er hat gesagt, vollbracht, zum Ziel gebracht, ein für alle Mal. Erledigt. Was kann Jesus meinen, aber so zu wandeln, wie er gewandelt ist? Was bedeutet es? Und da möchte ich mir gerne einfach nochmal die Verse zu dem Weizenkorn anschauen, den Vers nochmal lesen und auch vor allem den folgenden. Denn das, was Jesus gemacht hat, er ist dieses Weizenkorn, aber es hat auch was mit dem zu tun, wie wir leben. Johannes 12, Verse 24 bis zum Anfang von Vers 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wir lesen es nochmal, wenn das Weizenkorn, Jesus selbst hat es gesagt, kurz bevor er gestorben ist, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Haben wir uns angeschaut. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Haben wir uns angeschaut. Ist passiert, hat sich erfüllt. Hat viel Frucht gebracht. Du bist die Frucht, wenn du zu Jesus gehörst. Multiplikation. Und dann heißt es weiter und dann meint es uns. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Wir sollen so wandeln, wie er gewandelt ist. Und wisst ihr, dieser Vers 25, wer sein Leben liebt, mit diesem Leben, das heißt im Urtext Psyche, ist das natürliche Leben gemeint und es ist damit das Leben in dieser Welt gemeint. Und mit all dem, was die Welt beinhaltet. Wenn ich das lieb habe, wenn ich das umarme, wenn ich in dem drin bleibe, was die Welt zu geben hat, was hat die Welt zu geben? Das heißt, dass in der Welt der Hochmut des Lebens ist, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches, 1. Johannes 2, 16 bis 17, könnt ihr zu Hause nachlesen, das ist, was in der Welt ist. Und wenn ich das lieb habe, wenn ich diesen Kosmos, Welt heißt hier auch Kosmos, das ist die gottfeindliche, gottablehnende Menschheit, die den Herrschaftsbereich Satans bildet, steht so im Urtext drin. Wenn ich das lieb habe, dann werde ich mein Leben verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, und das bedeutet nicht, ich hasse mein Leben, ich will nicht leben, mein natürliches Leben, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist gemeint, das Leben in dieser Welt mit dem, was die Welt beinhaltet. Wenn ich das hasse, wenn ich sage, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches, alles das, was mich wegzieht von Gott, alles, was mich in Sünde versklaven will, das hasse ich. Das will ich nicht haben. Das lehne ich ab. Und Gott sagt, wer das tut, wer das hasst, wer das ablehnt, der wird sein Leben, sein natürliches Leben, zum ewigen Leben bewahren. Wenn du sagst, ich möchte mit Gott leben, ich nehme das Sühneopfer an, ich bin eine neue Natur und ich lebe das, dann wirst du es zum ewigen Leben bewahren. Und das ist für uns wichtig, weil für uns auch gilt, wie bei dem Weizenkorn, wenn das Alte nicht in den Tod geht, kommt nichts Neues. Jesus ist das Weizenkorn, aber für uns heißt auch, wenn ich festhalte an meinem alten Leben, das heißt meine sündigen, gottlosen Verhaltensweisen, meine alte Natur, wenn ich nicht bereit bin, das loszulassen, wird kein neues Leben kommen. Und das ist nicht eine Botschaft der Verdammnis, sondern was uns die Augen öffnen soll, was sagen soll, halt nicht das Alte fest. Halte nicht das Alte fest. Und wisst ihr, das gilt nicht nur für die Bekehrung, dass man sagt, ich habe schon mein Leben Jesus gegeben. Das Alte ist schon tot gegangen, aber dann drehst du dich um und sympathisierst mit deinem alten Leben. Oder hast doch irgendwie noch lieb, was in der Vergangenheit war. Ist gefährlich. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass es auch darum geht, immer wieder neu, täglich zu sagen, oh, da kommen Dinge, die wollen mich an die Welt binden, die wollen mein Fleisch befriedigen oder sonst was. Dass man sagt, ich halte mich dem für gestorben, ist in den Tod gegangen. Und ich halte an Jesus fest. Ich will nicht an dem Alten festhalten. Und dass wir nicht mit den Sünden der Vergangenheit sympathisieren und sagen, ach, war doch irgendwie gut, ne? War doch gut. Oder alles, was aus diesem alten, unerlösten Leben ist, wie wir gelesen haben, wer sein Leben in dieser Welt liebt, wer das liebt, der wird's verlieren. Er wird's verlieren. Nicht nur, nein, da bist du halt ein bisschen eingeschränkt. Du wirst es verlieren. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die ihr altes, also vielleicht auch mehrere, aber eine, auf die ich jetzt eingehen möchte, die ihr altes Leben lieb hatte, können wir nachlesen, die aber dann ihr Leben verloren hat. Die hat ihr altes Leben, die hat es lieb gehabt. Das war ihr Fokus. Und das ist die Frau von Lot. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Das steht im 1. Mose 19. Und zwar steht da, dass damals Engel nach Sodom und Gomorra kommen, um Lot mit seiner Familie zu retten, bevor diese Städte vernichtet werden. Also die Engel hatten den Auftrag, Sodom und Gomorra wird vernichtet, weil die ganze Stadt voller Unheil, voller Sünde, voller Gräueltaten war. Ein Ekel für den Herrn, so schlimm, dass Gott gesagt hat, es kann nicht weiter bestehen. Und die Engel kamen, um diese Städte zu vernichten. Aber Lot, den hat er gefunden als Gerechten. Und die Engel kommen und die wollen Lot und die Familie retten. Und ich finde es total stark. Ich habe es, wenn man es liest, dann, dass der Lot hat auch kurz gezögert. Und die Engel nahmen seine Hand und nahmen ihn mit. Da habe ich gedacht, wie liebevoll. Wenn wir vielleicht mal kurz noch zögern soll ich, Gott ermutigt dich, er nimmt dich an der Hand, weil er kennt dein Herz. Wenn er weiß, du willst, er hilft dir. Ist so gnädig. Und bevor dies geschieht, bevor diese Städte vernichtet werden, warnen die Engel eindringlich den Lot. Eindringlich. Sie sagen in 1. Mose 19, 17, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen. Gilt auch für uns, gehe ich gleich drauf ein, sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen. In der ganzen Ebene des Jordan, rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen. Flieh! Es geht um dein Leben, eindringlich sagen sie. Renne, rette dich. Und wir wissen, wenn wir das lesen, Lots Frau hat sich leider nicht daran gehalten. Im 1. Mose 19, 26 steht, aber seine Frau sah sich hinter ihm um. Sie guckt in das Alte, sie sympathisiert mit dem Alten, schaut wehmütig hinter sich in ihr altes Leben. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Die ist gestorben. Die ist gestorben. War vorbei. Das Leben war vorbei. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, ich habe in dieser Welt ergänzt, wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Sag nicht ich, sag die Bibel. Wer es liebt, wird es verlieren. Und ja, es hat sie das Leben gekostet. Und deswegen ist es für uns eine Gnade, das ist keine Botschaft der Verdammnis oder was uns irgendwie traurig machen soll, sondern was uns aufrütteln soll und sagt, guck doch das Neue an, was Gott gemacht hat. Guck doch dieses gewaltige Werk an, dass Jesus die Sünde nicht bedeckt hat, sondern in den Tod genommen hat an seinem Körper. Er hat weg, deine sündige Natur, die ist weg. Er hat dir doch was viel Besseres gegeben. Er hat dir eine neue Natur gegeben. Und wenn wir sympathisieren oder wehmütig zurückgucken und uns auch mit den Dingen aus der Vergangenheit, die gottlos waren, die nicht von Gott sind, die gegen Gott streiten, wenn wir dem Raum geben, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns umdrehen, wird es immer mehr von uns einnehmen und es wird uns immer weiter von Gott entfernen. Und wenn wir dabei bleiben, wird es uns von Gott trennen. Deshalb sagt Gott uns, sieh nicht auf das Alte zurück. Gib es in den Tod. Jesus ist in den Tod gegangen. Er ist das Weizenkorn. Er ist in den Tod gegangen. Neues ist erweckt worden. Und er sagt zu uns auch, gib dein Altes. Ich weiß nicht, ob hier alle, die hier sitzen, schon das einmal überhaupt gemacht haben, zu sagen, Jesus, mein altes Leben gebe ich komplett in den Tod. Ich nehme das an, dass du mir die Sünden vergeben hast, dass sie ins Grab gegangen sind. Du sollst mein Herr sein. Gott sagt, in dem Moment wirst du von Neuem geboren, du wirst ein Sohn oder eine Tochter Gottes, ein Bruder oder eine Schwester von Jesus, du kriegst ewiges Leben und du bist in Beziehung zu Gott. Und wenn du es getan hast und du merkst, es ziehen dich immer wieder Sachen aus der Vergangenheit oder es sind dir Sachen bewusst, wo du weißt, die streiten gegen Gott. Gott sagt, das ist alt, das gehört deiner alten Natur an, gib das in den Tod. Das gilt auch für uns wie bei dem Weizenkorn. Es wird nichts Neues kommen, wenn du es nicht in den Tod gibst. Gib es in den Tod und richte doch deine Augen auf das Neue, was ich gegeben habe, was ich gemacht habe. Und die Frage ist, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Gibst du ihm deins? Er ist gestorben, damit du Leben hast. Völliger Tausch. Völliger Tausch. Er ist gestorben, damit du Leben hast. Bist du bereit, deinem alten Ich zu sterben, damit er leben kann in dir? Und es hat auch was mit dir zu tun. Das ist nicht nur so, ach, dann zähle ich nicht mehr, ich löse mich auf. Galater 2,20, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber weißt du, was das bedeutet? Sein Leben lebt in dir. Seine Liebe, seine Weisheit, seine Hoffnung, all das, was Leben bringt, all das, was neu ist, die Auferstehungskraft. Das Göttliche ist in dir und gib dem Raum. Und wenn du weißt, okay, heute, ich weiß, da gibt's Sachen, die wollen mich ans Alte binden, dann mach doch heute einfach Schluss damit. Da, wo der Heilige Geist den Finger drauf legt, sag, nein, das gucke ich nicht an, ich bin nicht wie Lots Frau, ich lasse es wirklich hinter mich. Ich lasse es hinter mir, ich gebe es in den Tod und ich suche nicht einen Weg drumherum. Es wird kein neues Leben kommen. Aber wenn du es in den Tod gibst, das ist die Verheißung, auf jeden Fall, es wird Leben kommen. Es wird Frucht bringen und wir haben gesehen, es ist eine Multiplikation. Ein Korn geht in die Erde, viele kommen nach oben. Jesus ist in die Erde, viele Brüder und Schwestern hat er bekommen. Und wenn du dein altes Leben in den Tod gibst, wird viel Frucht kommen. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, weil das ist ja ein Fest der Freude, was wir heute feiern. Nicht, wo wir unser Altes angucken, sondern wo wir sagen, danke Jesus, wir sind erlöst vom Alten. Es ist nicht bedeckt. Es ist im Grab geblieben. Du bist auferstanden, aber das ist im Grab geblieben. Und ich darf in Neuheit des Lebens wandeln, in dem, was du neu gemacht hast in meinem Leben. Und darauf will ich gucken. Und das ist, da drin zu leben, das lohnt sich. Amen.